Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei der Sicherheitspodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key. Das war also mal eine andere Anmoderation. Warum, werdet ihr euch vielleicht fragen? Weil der liebe Marco Riederer, der heute bei mir zu Gast ist und ich bei
du
ihm.
Bei mir.
Genau. wir machen heute eine Doppelkonferenz und werden diese Folge auf unseren beiden Podcasts ausspielen.
Genau so ist es. Und darum freue ich mich heute mal in, sag ich mal, beidseitiger Rolle mich wiederzufinden. Wir werden uns gegenseitig Fragen stellen und ich bin schon sehr gespannt auf die heutige Folge, wo wir ein bisschen vielleicht Hotellerie und Sicherheit vereinen und die Symbiose herausarbeiten.
Genau, so ist es, ja. Nein, hat auch natürlich was Experimentelles heute. Ist
absolut,
für mich das erste Mal in der Form, ja, aber wird jetzt sicher sehr spannend. Also ich sage mal herzlichen Dank fürs Kommen in den Sicherheitspodcast in der Form.
Danke ebenso für die Einladung und dass wir das heute gemeinsam machen.
Ja, ich würde sagen, wir starten einfach gleich rein ins Thema. Magst du vielleicht einmal kurz erzählen, wie vielleicht auch zum Hintergrund Smart Hotel Key, der Podcast, und da steckst du ja auch in deiner Rolle für Prodinger dahinter. Magst du da ein bisschen den Kontext vielleicht für unsere Zuhörer beim Sicherheitspodcast mal erläutern?
Sehr, sehr gerne. Also Smart Hotel Key ist der Podcast fürs operative Hotelmanagement. Mhm. Seit mittlerweile 2,5 Jahren gibt es jeden Sonntag neue Folge, wo es um alle möglichen Themen rund ums Hotelmanagement geht, oft auch mal auch mit spannenden Interviewpartnern, so wie mit dir heute. grundsätzlich ist ja Smart Hotel Key nur ein Teil. Also ich mache den Podcast, habe ich den gestartet aus privatem Interesse, so neben der Arbeit, und komme ja mein ganzes Leben auch schon aus dem Tourismus. Erstens reise ich gerne, aber auch meine erste Stelle im Tourismus begonnen, war bei der Österreichischen Hoteliervereinigung, dort vor allem im Weiterbildungssektor tätig. Bin dann in die Operative gewechselt, war in der Hotellerie, aber ein großes Hotel in Wien mit eröffnet, das Hotel Zeitgeist Vienna, war dort dann Marketing, Sales Manager, habe auch umfassende Revenue-Strategie eingeführt und bin dann 2016 zu Prodinger gewechselt. Und ja, habe dort die Tourismusberatung mit dem Thomas Reisenzahn gemeinsam aufgebaut und ja, bin jetzt seit über 2 Jahren auch Co-Geschäftsführer und freue mich da vor allem in der operative, aber vor allem auch in der strategischen Entwicklung von Hotelbetrieben mitwirken zu dürfen. Unser Fokus ist die Ferienhotellerie, hier ganz stark in der alpinen Ferienhotellerie, in der gehobenen sind wir tätig, begleiten 30 bis 40 neue Projektentwicklungen jedes Jahr und sonst bei bestehenden Hotels vor allem auch Weiterentwicklung, Zubau, Umbau, strategische Neupositionierung, Preis- und Vertriebsmanagement, das sind so die Hauptaufgabengebiete, um die wir uns kümmern.
Richtig cool.
In der Hotellerie, ja, ist sehr spannend und macht viel Spaß und ist vor allem sehr abwechslungsreich.
Ja, das glaube ich. Und offensichtlich ein Wachstumsbereich, ne, die Ferienhotellerie.
Absolut.
Aber da werden wir sicher noch mehr dazu hören.
Genau, sie war lange Zeit ein Wachstumsbereich, ist es immer noch, aber es ändert sich jetzt ein bisschen, sage ich mal, das Spielfeld in der Ferienhotellerie. Und einer der Bereiche, der uns ja immer beschäftigt, ist vor allem die alternative Beherbergung. In den letzten Jahren ganz starkes Wachstum. Chalets, das Wort darf man eh nicht mehr laut sagen. Das ist
schon verpönt mittlerweile.
Negativ behaftet, ja.
Okay,
aber
wirklich?
Auch Tiny Houses, Apartmenthäuser. Also da hat sich sehr viel getan. Die Sehnsucht der Gäste ist auch in die Richtung ein bisschen gegangen. Und damit aber auch einhergehend ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis. Und das bringt mich jetzt schon fast überleitend zu euch und Taurus und dem Sicherheitspodcast, weil wir schon immer wieder merken, dort, wo dann die Einheiten eher weiter auseinanderstehen, nicht wie in der Hotellerie, wo alles zusammengeklappt ist, da merkt man sehr oft auch ein bisschen dieses Unbehagen. Du hast einmal Wege zu gehen in der Dunkelheit raus. Du hast eine Einheit mit dem Schlüssel, die irgendwo vielleicht schon am Waldrand steht. Und da ist schon immer der Sicherheitsaspekt im Hintergrund auch dabei. Und ja, da kommt es dann im Grunde ihr oder du ins Spiel.
Genau,
und,
ja.
Würde ich dich vielleicht auch kurz
dann stelle ich mich auch kurz vor.
Umgekehrt,
genau. Sehr gerne.
Wo schließen wir da an?
Also ich jetzt auf meine Person bezogen, Thomas Urbanek, ich bin einer der Gründer und auch Geschäftsführer von der Taurus Sicherheitstechnik. Ich bin tatsächlich schon jetzt mein halbes Leben lang, seit meinem 16. Lebensjahr selbstständig und komme ursprünglich eher von Seite Kreativ- und Finanzbranche, wenn man will, und bin in die Sicherheitstechnik gegangen und habe mit meinem Geschäftspartner, mit Markus Hambrusch, 2016 die Taurus Sicherheitstechnik gegründet, weil ich selbst in der Familie so einen einschneidenden Fall hatte in Form eines Raubmordes 2014. Und ja, da war so der Grundgedanke, das möchte man anderen ersparen, was kann man da dagegen tun? Und ja, da kommen natürlich auch solche Aspekte, wie du jetzt gerade genannt hast, ins Spiel, dass man eben das Thema hat, eben wenn Objekte weiter auseinander sind, Wege weiter sind, Wege im Dunkeln, ja, kommt oft einmal auch ein Unbehagen dazu, auch wenn es manchmal subjektiv ist, ja. Und das hat man natürlich vor allem, umso ländlicher die Region wird, umso mehr hat man das, ja. Umso enger die Häuser oder in einem Hotel halt die Zimmer nebeneinander sind, umso weniger hat man so ein Sicherheitsbedürfnis oder Unwohlgefühl, wenn man so will. Und ja, das ist ein Thema, das auch wir durch die Anfragen, die halt bei uns reinkommen, mitbekommen haben, dass das halt auch in diesem, ich nenne es jetzt trotzdem Chalet-Bereich.
Das ist auch das, was jeder kennt.
Genau, da hat jeder eine Vorstellung, eine ziemlich genaue. Ne? Ja, also das ist ein Thema und fängt natürlich an bei Außenbereichen, Videoüberwachung hin zur Absicherung des eigentlichen Objekts, vom Zutritt angefangen bis hin zur Alarmanlage.
Aber ich nehme mal, einerseits ja nicht grundsätzlich jetzt auf Chalets oder Hotellerie spezialisiert, sondern auf generell Gebäudesicherheit, Gebäudetechnik,
genau, also
oder?
Gebäudesicherheit ist eigentlich der Aufhänger, ja. Ja. Und natürlich in und ums Gebäude, ja, wenn man so will. Also geht natürlich auch um Freigeländesicherung, um Perimeterschutz und dergleichen. Vollkommen richtig, ja. Und das machen wir eben in ganz Österreich und ganz Deutschland und gerade im Hospitality-Bereich auch in anderen europäischen Ländern. Ja. Also eine unserer Spezialisierungen ist wirklich auch Zutrittskontrolle für Hotellerie und Service-Apartments. Da dürfen wir glücklicherweise für einige Kunden wirklich in ganz Europa arbeiten, auch in Spanien, Italien, in den Benelux-Ländern. Jetzt haben wir demnächst auch ein spannendes Projekt in Norwegen. Also da kommen wir schon rum. Ja.
Weil Service Apartments ansprichst, das ist ja natürlich einer der Sektoren, die jetzt ganz stark im Wachstum
genau,
sind.
Genau, spielt da auch rein. Ne? Ja. Ist die Frage, ob man dann Service Chalet sagt. Oder?
Naja, die Frage, wo die Abgrenzung ist. Ja, ja. Weil Apartment-Konzepte oder Service-Apartments sind ja doch oft auch einmal in einem größeren Gebäude, wo mehrere Apartments drinnen sind. Die Chalets sind dann vielleicht ein bisschen freistehender. Mhm. Du hast Zutrittskontrollen schon angesprochen. Ich nehme mal an, da geht es nicht mehr darum, dass ich einfach einen Schlüssel ausgebe bei einer Rezeption, sondern heute ist natürlich alles digital. Mhm. Logisch, jetzt ist für mich nur das Thema immer, weil es ist ja jetzt auch nichts Neues grundsätzlich, dass ich sage, mit dem Handy jetzt die Zimmertür aufmachen, wo ich vorher den Key drauf bekomme. Mhm. In der Vergangenheit war es nur oft das Thema und ich weiß, dass ihr ja da auch ein bisschen andere Zugänge oder Innovationen reinbringt, weil dann bin ich wieder abhängig vom WLAN, dann bin ich abhängig von der Batterie, die vielleicht irgendwann leer wird.
Von der Bluetooth-Version des Handys und so weiter und so fort.
Aber da hat sich ja, wenn ich das im Vorgespräch mir richtig mitbekommen habe, einiges getan auf diesem Sektor.
Ja, also da tut sich laufend was. Also es geht natürlich sehr viel in Richtung Handy, in Richtung Apps, in Richtung Mobile Access, das ist quasi das, wo ich sage jetzt einmal salopp, wo alle hinrennen und das sind auch definitiv in die Richtung die meisten Kundenanfragen, die bei uns aufschlagen. In der gelebten Praxis ist tatsächlich, also für den Bereich, wo ich jetzt vor allem eben den Self-Check-In auch leben möchte, ja, dass ich keine 24/7 besetzte Rezeption habe, wo mir jemand den Schlüssel, die Keycard übergeben kann, ist das Master-Ding der Zahlencode. Ja. Mhm. Das klingt jetzt sehr einfach, und fast schon ein bisschen altbacken. Aber man muss dazu sagen, es funktioniert. Und es ist halt auch schön, lückenlos zu automatisieren. Ja, gerade in Zeiten, wo ich halt gegebenenfalls gezwungen bin, Kosten einzusparen und Personal zu reduzieren, obwohl es in den meisten Fällen gar nicht um das geht, sondern es geht eher mehr um den Faktor, ich finde kein Personal mehr und brauche deswegen eine digitale Lösung.
Du hast gesagt, automatisieren, weil ich kenne es in der Praxis eher dann gut. Ich habe die Rezeption nicht rund um die Uhr geöffnet, sondern die ist halt nur bis 20 Uhr da. Wenn du später anreist, dann kriegst du halt in einen Kastel einen Zahlencode, wo du dir dann deine Schlüsselkarte wieder rausnehmen kannst.
Genau, ja. Und das ist halt das, was mir immer ein bisschen die Haare aufstellt. Wo ich mir denke, okay, das war jetzt eigentlich relativ unnötig, ja, dass ich erst einen Zahlencode wo eingebe und dann den Schlüssel oder die Karte rausnehme.
Aber das ist ja eher das, über das man auch öfter stolpert in der Praxis.
Ja, voll. Ja. Und ja, wenn man so will, wir versuchen das halt einen Schritt oder gegebenenfalls auch mehrere Schritte weiter zu denken und dann auch nicht nur auf die einzelnen Lösungen, vor allem bei vielen Kunden, bei uns geht es auch darum, die haben Wachstumsambitionen, die wollen weitere Häuser eröffnen und da muss ich mir halt frühzeitig Gedanken machen, auch über laufende Kosten von den Systemen, Ausfallsicherheit, nachhaltige Versorgungssicherheit, Ersatzteile auch geografische Dinge, wie kann das dann am besten gemanagt werden und so weiter und so fort.
Das heißt, eure Systeme arbeiten noch energieautark oder wie kann ich sicherstellen, dass nicht auf einmal, keine Ahnung, der Akku oder die Knopfbatterie, weiß nicht, wie es funktioniert, leer ist?
Ja, also man kann natürlich auch im Sinne von energieautark arbeiten, dass ich sage, okay, ich baue eine Notstromversorgung auf. Ja. Selbst bei einem, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sind da sehr flexibel in der Ausrollung, also wir können da alles im Neubau, machst halt fix bestromt und Unterput, in der Nachrüstung machst halt Aufputs, Keypads etc. Dann halt batteriebetrieben. Das ist natürlich immer sinnvoll, dass ich eine gewisse Batterie- oder Akkulaufzeit habe, um eine Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Ja. Und wenn wir schon bei dem Thema Ausfallsicherheit sind, wichtig ist immer auch, vor allem für einen Betreiber und für den Hotelier, wenn ich so ein System einsetze, dass das auch funktioniert, wenn es mal nicht online ist. Ja, das heißt, wenn jetzt ein Gast gebucht hat, dass gleich die Zahlencodes, die Berechtigung übertragen wird und dass das dann vor Ort auf der jeweiligen Schließkomponente drauf ist und auch offline funktioniert. Ja. Da gibt es ja wohl noch Systeme, wenn die Internetverbindung ausfällt, dann geht gar nichts.
Ja. Klar, ja.
Das ist.
Aber es muss der Gast zumindest den Zahlencode kennen.
Ja, der Gast muss natürlich den Zahlencode kennen, das ist eine Grundvoraussetzung, ja.
Also, das ist die letzte Hindernis, die kann man den Gästen aber zutrauen, genau, dass sie den zumindest notieren und ansonsten irgendwo wahrscheinlich anrufen. Es wird wahrscheinlich ein Backup irgendwie immer noch möglich sein.
Genau, also in der Praxis hast du eine gewisse Anzahl, je nach Größe, ich sage jetzt einmal, wenn du dort ein paar Chalets hast, hast du halt 10, 20 Backup-Codes eingespielt, die du zur Not auch telefonisch noch durchgeben kannst. Wenn es ein Hotel mit 300 Zimmern hast, dann sind es halt mehr.
Ja. Ist klar. Heißt, es sind dann zusätzliche Codes quasi schon vorprogrammiert, mit denen es auf jeden Fall aufgeht. Genau.
Also ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, wir können bei unseren Systemen an die 10.000 Codes auf einer Komponente für eine Tür speichern. Ja, also es ist in den meisten Fällen ausreichend.
Ist es dann nicht so, dass ich einfach dazukomme und ausprobiere, wie die Tür zu öffnen ist? Also bei 10.000 Codes bin ich schon
relativ sicher. Also die sind natürlich nicht alle gespeichert, aber das wäre eine Möglichkeit,
Sperrt sich, blöde Frage, so automatisch, wenn ich zu oft einen Code falsch eingebe? So klassisch wie bei einem Handy, dass ich dann warten muss, bis ich es wieder versuchen kann zu entsperren? Mhm.
Also das wäre eine Möglichkeit, ja, in der Praxis eher nicht, weil es einen Gast dann eher verärgert, sagen wir mal so, ja. Aber das wäre eine Möglichkeit, ja.
Das heißt, es ist in der Praxis auch nicht die Gefahr, dass irgendwer kommt und hunderte Male versucht, die Tür zu öffnen. Könnte natürlich
Könnte passieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Rückmeldung über so einen Fall hatten wir noch nie von unseren Kunden. Ja. Also sowas kriegen wir ad hoc natürlich auch nicht mit, also das müsste uns jemand sagen. Ja. Hätte ich persönlich noch nicht gehört. Ja. Aber Sag niemals nie.
Ja, ja, klar.
Und da kann man natürlich dann auch sagen, also das Typische ist natürlich ein vierstelliger Zahlencode. Ja. Also auch mit vier Stellen musst du dich schon ein bisschen spielen, bis du was findest. Okay, wenn du jetzt wirklich ein großes Haus hast, vielleicht mit hunderten Einheiten, ist die Chance halt höher, dass du einen richtigen vierstelligen Zahlencode, zumindest bei der Haupteingangstür, wo ja die für alle Apartments auch hinterlegt sind, oder für alle Hotelzimmer hinterlegt sind, drin sind, bei der einzelnen Tür, wo nur ein Code geht, ist es wieder relativ aussichtslos, selbst mit vier Stellen. Ja.
Da braucht man schon zu relativ lang. Ja. Türschließsysteme, die eine Sache, die, wo ich sage, ich kann ein bisschen Sicherheit gewährleisten. Mhm. Was sind andere Bereiche, wo ich sage, gerade vielleicht bleiben wir bei Chalets, wie kann ich ein Chalet, Dorf ist schon wieder so negativ.
Ich finde, das muss man noch erläutern, warum das negativ behaftet ist.
Ja, kommt ein bisschen auf, kommt ein bisschen von den Investorenmodellen der letzten Jahre, dass teilweise Modelle dabei waren, die durch sag ich mal, falsche Vorzeichen oder zu Zweitwohnsitzen geführt haben.
Okay, also ja.
Der falschen Vorgaben wurden sich Zweitwohnsitze erschlichen in manchen Projekten, Gott sei Dank in der Minderheit, aber das sind halt die mediale Aufmerksamkeit erregt haben. Und im Tourismus selber redet keiner mehr von Chalets eigentlich, weil es wären noch kaum mehr Chalet-Projekte genehmigt übrigens. Also in den meisten Bundesländern, in den Gemeinden und in den Raumausschüssen sobald Chalet-Konzepte irgendwo aufpoppen, da kommen halt mehrere Sachen dazu. Erstens ist Angst vor illegalen Zweitwohnsitzen. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich hast du das Thema mit dem Flächenverbrauch, Bodenversiegelung etc. Das ist halt natürlich auch ein Thema. Das heißt, es geht immer dann um eine Kombination touristische Notwendigkeit, was Flächenoptimierung etc. Das muss man sich schon ganz genau anschauen. Was sind die Bereiche, wo wir dann auch bei Projektentwicklungen unterstützen?
Ja, spannend. Also ja, unter dem Aspekt ist das, verstehe ich jetzt, warum du sagst, negativ behaftet. Ja? vielleicht da nochmal kurz eine Schleife zurück bei den Zutrittssystemen, abschließende Wortmeldung, geht es ja allen voran eigentlich um den lückenlosen Ablauf, Kosteneinsparung auch für den Investor, Hotelier, Betreiber und um die Bequemlichkeit für den Gast, ja, in erster Linie. Und was kann man noch machen? Ja, also gerade beim ich sage jetzt einmal, freistehenden Gebäuden, um den Begriff Chalet zu meinen, ist natürlich sehr wohl, also eher im hochwertigen Bereich dann auch eine Alarmanlage ein Thema für den Schutz. Da geht es dann hauptsächlich um den Anwesenheitsschutz eigentlich, ja, weil es natürlich durchaus schon vorgekommen ist, gerade wie du eingangs auch gesagt hast, in Chalets oder Hütten und Tiny Houses, die dann vielleicht auch waldnahe sind, oder dann ist vielleicht die Autobahn gar nicht so weit entfernt oder auch die eine oder andere Grenze nicht so weit entfernt. Da laufe ich natürlich Gefahr, mir da vielleicht was einzukaufen, was ich nicht unbedingt möchte. Und da geht es den Gästen natürlich in erster Linie darum, im Haus, wenn man so will, sicher zu sein, wenn ich dort anwesend bin. Ja? Und da kann eine einfache Alarmanlage, die also einfach im Sinne von vor allem einfach bedienbar, ja, weil wenn ich da natürlich einen Gast habe, der dort nur ein paar Tage ist, dann muss das leicht verständlich sein, dann muss ich dem System auch Vertrauen schenken können. Und das ist ein Thema. Ja. Und zusätzlich natürlich, da bewegen wir uns jetzt, da gehen wir jetzt nach außen, weil innen macht man kaum eine Videoüberwachung, außer es sind vielleicht gemeinsame Eingangsbereiche zu mehreren Objekten oder so, also Gemeinschaftsbereiche, die man noch überwacht, oder was ist auch, jetzt wenn ich an Skiregionen denke, ist halt typisch, habe ich vielleicht im Winter einen Skikeller oder so, ja, wo dann vielleicht auch der eine oder andere Ski oder Snowboarder mal abhanden kommt, oder im Sommer halt dann immer wieder ein Thema, auch eine Überwachung für, das ist vielleicht im Winter der Skikeller und im Sommer dann der Fahrradkeller für die E-Bikes und so weiter und so fort. Okay. Ja. Bis hin zu natürlich Parkgaragen, Eingangsbereiche, teilweise auch Gangbereiche und gerade wie eingangs eben angesprochen, wenn ich Wege habe zwischen den Objekten, vor allem im Dunkeln, dass ich auch solche Wege überwache, um dem Gast zum einen eine gewisse Sicherheit zu geben, weil sehr oft sind diese Dinge ja mal abschreckend auch, ja, wenn man das dementsprechend auch sichtbar macht. Also das sind immer ein bisschen ein Philosophieunterschied, möchte ich das sehen oder möchte ich das nicht sehen. Ja. Ich bin immer grundsätzlich der Meinung, abschreckend ist meistens besser, als eher versteckt zu machen oder nicht ganz offensichtlich für den Ernstfall dann Daten, Videodaten zu haben, weil im Optimalfall will man ja, dass erst gar nichts passiert.
Ja. Ja klar, aber ist das Sicherheitsgefühl tatsächlich allein aufgrund der Überwachung höher oder ist dann nicht die Beleuchtung fast der wichtigere Aspekt?
Genau, also die Beleuchtung, dazu wollte ich jetzt gerade kommen, das ist das Allerwichtigste. Ja. Ja. Also ich glaube, dass ich Wege ordentlich beleuchte, das kann man ja heutzutage auch dezent und wunderschön mit indirekten Beleuchtungen etc. machen, das weißt du sicher viel, viel besser als ich. Das ist natürlich für das Sicherheitsbefinden des Gastes wichtiger als eine Videoüberwachung. Ja, also das unterschreibe ich.
Wunderbar. Was habe ich noch notiert? Genau. Du hast vorher schon gesagt, es hat sich natürlich viel getan in der Technologie. Jetzt ist natürlich oft die Rede von biometrischen Daten, Gesichtserkennung etc. Ist das in der Praxis tatsächlich schon angekommen? Sei es jetzt bei, keine Ahnung, Türöffnung oder auch irgendwelche Zutrittssysteme.
Also ganz klar, ja. Okay. Also wir kennen es ja alle und benutzen es fast alle tagtäglich mittlerweile, nämlich am Handy, die sogenannte Face ID. Und die Gesichtserkennung, wie du richtig gesagt hast, bei der Türöffnung, bei der Zutrittskontrolle, funktioniert im Grunde genauso. Ja. Und wir setzen auch immer wieder solche Projekte um. Okay. Und es funktioniert genauso hervorragend, wie es am Handy funktioniert, funktioniert es auch für die Türöffnung und ist auch wirklich einfach ein sicheres Zutrittsmedium. Und wir haben mit Taurus jetzt auch letztes Jahr waren wir auch Aussteller auf der SOAPART-Messe, so einer Service-Department-Branchenmesse und Kongress in Leipzig.
By the way, wirklich super Kongress und Veranstaltung, können wir gerne die Shownotes auch verlinken für die Leute, die es interessiert. Also ist sehr empfehlenswert.
Eben von der Annette Gregorius, die du sicher auch kennen wirst, die war letzte Woche bei mir im Podcast.
Ja, alles klar, muss ich mir dann anhören.
Und dort haben wir zum Beispiel so eine Lösung gepitcht, spezifisch für Service-Department-Lösungen mit Gesichtserkennung, ja, wo du zum Beispiel im Buchungsprozess schon ein Selfie von dir machen könntest oder das Foto vom Pass, wenn du den raufladest und so nehmen könntest und das so automatisieren. Ja, dann muss sich der Gast nicht einmal mehr den Zahlencode merken.
Okay, und das heißt, es werden im Vorfeld die biometrischen Daten des Gastes quasi eingespielt und dann habe ich genau für den Zeitraum, wo ich gebucht habe, öffnet sich die Tür.
Genau, und das geht mit einem Foto natürlich noch viel leichter als mit einem Fingerabdruck oder sonst was. Funktioniert hervorragend. Wir haben es auf der Messe auch gemacht. Wir haben die, also ich kann ja dann ich kann eine Tür öffnen oder auch eine andere Aktion auslösen. Ja. Auf der Messe haben wir es quasi so dargestellt, dass die bei den Vortragenden, da haben wir uns halb illegalerweise die Fotos von der Website, die online waren für den Kongress, die Fotos von den Vortragenden da in die Zutrittskontrolle reingespielt und wenn sie zu unserem Messestand gekommen sind, das funktioniert tatsächlich bis auf 2-3 Meter, diese Gesichtserkennung. Und dann wurden sie quasi mit dem Namen begrüßt. Ja. Und dann waren alle ganz verwundert. Hey, wer kennt das Gesichtserkennungsterminal meinen Namen?
Gleich einmal die Alarmglocken geschrieben, DSGVO etc. Ja.
Genau, aber es hat den Effekt gehabt. Genau. Und ja, das ist tatsächlich ein Ding. Also wenn ich das wird sicher noch eine Zeit brauchen, ja, weil beim Handy hat jeder für sich selbst und das ist dann halt eine gewisse Barriere noch.
Und ja, so quasi seine sensibelsten Daten die Biometrie quasi nach außen zu geben, oder? Das ist so ein bisschen das
ja,
Thema.
Ja, was ja in Wahrheit eine Augenauswischerei ist, weil jeder hat sein Foto auf Facebook, absolut. LinkedIn, Instagram, wo auch immer online. Ja. Aber ja, es ist ein subjektives Empfinden.
Aber so kann es quasi bei anderen nützen. Das ist wahrscheinlich so das Thema, was irgendwo unterbewusst
nicht,
mitschwingt.
Nicht, dass es Google und Meta nicht nützen würde.
Man braucht ja nur die Foto und die Fotosuche
richtig.
Auf Google nehmen.
Genau. Das ist ja und das ist was, wo wir tatsächlich nach wie vor nach einem Pilotprojekt, nach einem Pilotkunden suchen, der so ein Projekt mit uns gerne umsetzen würde, weil wir einfach der Meinung sind, dass das eben der nächste Schritt im Zutritt für im Sinne der Gäste Orientierung, Bequemlichkeit ist, was ja, wie du sagst, den Zahlencode auch vier Stellen, ja, kann ich vergessen. Ja,
absolut, so. Vor allem, wenn ich mir nicht selber aussuche, sondern zugewiesen bekomme.
Ja. Und das Gesicht hat noch selten wer vergessen.
Vor allem nehme ich an, kann man dann wahrscheinlich auch, wenn ich nicht alleine reise, im Vorfeld schon die biometrischen Daten nicht nur von mir, sondern auch von meiner Familie mit einspielen, dass jeder rein und rausgehen kann.
Genau, ich kann sagen, kann dann angeben, hey, wir sind vier Gäste, Mann, Frau, zwei Kinder. Und zu jedem Gast lade ich ein Foto rauf. Ja?
Spiel mal kurz dieses Gedankenexperiment vielleicht noch kurz durch. Mhm. Sagen wir entwickeln jetzt gerade ein Projekt, haben Apartment-Konzeptionen, die wir begleiten und Mitarbeiter effizient zu arbeiten, würde auch bedeuten, ich werde die Zutrittssysteme vielleicht so smart und automatisiert wie möglich machen. Mhm. Was braucht es dann vor Ort dazu? Ist das jetzt eine riesige technische Herausforderung, das einzuführen? Brauche ich dann noch technisches Know-how in der laufenden Wartung? Gibt es einen externen Partner? Ist das teurer als normale Schließsysteme? Mhm. Wie wird da in der Praxis der Weg dazu ausschauen? Also wenn ich sage, mich interessiert das Thema, ich will damit arbeiten, ich sehe einen Nutzen davon, aber wie setzt man das um?
Mhm. Also ich brauche tatsächlich keine anderen baulichen Vorkehrungen als bei einem sonstigen modernen Schließsystem. Und mittlerweile, also ich würde so sagen, seit tatsächlich ein, zwei Jahren, ist es auch nicht mehr teurer, sowas mit Gesichtserkennung zu lösen gegenüber anderen hochwertigen, sage ich dazu, elektronischen Schließsystemen, weil einfach diese Technologie, also wir sprechen da in der Fachsprache von Face Recognition Terminals, könnte man auch mit einer Kamera lösen, die das im Eck oben hängt und dich erkennt. Aber diese Terminals, das schaut aus wie ein Smartphone, ja, wirklich auch von der Größe
wie
her.
Wie bei euch bei der Bürotür draußen, oder?
Genau, wie bei unserem Eingang, ja, also wir benutzen das auch selbst. Und genau, das ist einfach, muss man dazu sagen, in den letzten 5 Jahren massivst günstiger geworden, diese Technologie, und zugleich besser. Deswegen setzen wir es einfach so gerne ein und haben auch wirklich schon im Gewerbe- und Industriebetrieben in Österreich, das bei renommierten Unternehmen im Einsatz, funktioniert hervorragend, also auch von der Wartung und Service. Und wir stehen natürlich als Dienstleister da immer zur Seite und helfen gerne, wenn es ein Kunde wünscht, auch mit 24/7-Service. Ja. Das Face Recognition Terminal, so wie wir es einsetzen, ebenso Smartphone oder kleines Tablet-artig, bietet auch noch weitere Vorteile, dass ich das zum Beispiel auch, wenn ich Hilfe benötige vor Ort, könnte ich es auch als Sprechanlage verwenden, ja, dass ich zum Beispiel eine Notrufnummer oder auch als Notrufstelle verwende, einen Notruf absetze. Ich könnte es zusätzlich sogar auch noch mit Zahlencode und mit Fingerprint verwenden und
also ist aber
vielleicht
alles kombiniert drauf. Oder?
Ja, es ist tatsächlich, ich nehme das Wort ungern in den Mund, aber es ist ein bisschen eierlegender, würde ich sagen. Ja.
Das, was sich hier jeder wünscht.
Ja, also das unterstützt.
Nur ein Schlüssel kann ich nicht mehr einstecken.
Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, genau deswegen den Schlüssel bei der Tür vielleicht zu erhalten. Mhm. Also das
für den Notfall quasi.
Genau, das gibt's immer wieder und machen wir auch gut und gerne, dass man sagt, okay, ich habe wirklich irgendwo in einem Technikraum oder wenn es eine Rezeption gibt, dort irgendwo in einem gesicherten, abgeschlossenen Bereich,
auch
in einen Schlüsselkasten, wenn alle Stricke reißen.
Was wahrscheinlich oft nur die psychologische Beruhigung ist, was ich dann nicht brauche in der Praxis. Aber
Ja, also das ist, ich sage jetzt einmal, das sind eher Szenarien, wenn wirklich Wochen oder Monate lang ein Strom ausfällt oder sonst was. Ja. Gut, da haben wir andere Probleme, als dass eine Tür nicht aufgeht, aber auch dann mag ich in Türen reinkommen. Ja. Und deswegen macht sowas durchaus Sinn. Ja. Also ist ja nicht so, dass das Blackouts unwahrscheinlicher werden.
Eher das Gegenteil. Auch schon Erfolge gemacht dazu,
habe ich genau gesehen. Ja, das war einer, glaube ich, im Sicherheitspodcast Folge 3 und 4 oder sowas. Mhm. Ja, und jetzt vor kurzem haben wir ein Recap dazu gemacht mit Herbert Sauruck, der Blackout-Spezialist in Österreich ist. Ja.
Und wobei das ja auch immer so ein bisschen dieses Schreckensszenario ist.
Ja, natürlich.
Mitspielt,
ja, klar.
Auch aber, medial uns immer vermittelt wird. Aber. Ja. Ja, sehr gut. Jetzt sind wir, glaube ich, eh schon fast am Ende angelangt für heute. Was mich noch interessieren wird, wenn du jetzt reist ja wahrscheinlich auch gerne, wenn du die Hotellandschaft, die Apartmentlandschaft aktuell anschaust, wie weit ist denn die Hotellerie schon? Oder hättest du Tipps, was man sicherheitstechnisch eigentlich so die nächsten ein, zwei Schritte sind, die der durchschnittliche Ferienhotelier sich mal anschauen sollte?
Also was wir sehen und was immer mehr kommt, ist halt der Schritt hin zur Automatisierung im Sinne vom Zutritt, ja, weil es einfach für so viele Stakeholder Vorteile bringt, ja, für den Betreiber die Kosteneinsparung, also auf der Kostenseite vor allem, und einfach die Bequemlichkeit für den Gast. Ja. Ja. Also wir sehen auch sehr oft eine Zweigleisigkeit mittlerweile, auch wenn ich eine Rezeption habe, dass ich trotzdem einen Self-Check-In anbiete, dass der Gast direkt zum Zimmer geht und mit seinem Zahlencode reingeht. Ja. Auch bei Longstays gehe ich rein ins Zimmer und habe dort vielleicht, wenn ich dort einen Monat, zwei Monate bleibe, habe ich meine Karte halt dort hinterlegt. Ja. Weil ich persönlich habe sowas auch sehr gerne, ein Self-Check-In, wenn ich reise. Mhm. Mir geht nichts mehr am Nerv, als es ist relativ egal eigentlich, ob ich mit dem Auto 2 Stunden hinfahre oder 20 Stunden per Flugzeug irgendwo anreise.
Aber dort nochmal
stehen. Wenn ich dort nochmal, ja, und wenn du dann halt unter Anführungszeichen das Pech hast, dass du zu einer Stoßzeit kommst oder halt gemeinsam mit einer Reisegruppe. Mhm. Also ich habe es letztes Jahr gehabt beim Event mit meinem Immobilienclub. Da war vor uns eine größere Reisegruppe und dann sind wir dort gekommen mit 40 Leuten und da waren 2 Leute an der Rezeption. Ja, gut, die Action hat insgesamt 2 Stunden dauert. Mhm. Ne? Da können es, weiß ich nicht, noch so oft mit irgendwer mit Prosecco und sonst was vorbeikommen. Da denkst du einfach nur, ja, es ist halt, und das sind halt Dinge, die glaube ich heutzutage nicht mehr nötig sind und die einfach unter Anführungszeichen Kleinigkeiten, die dann halt einen negativen Eindruck irgendwo hinterlassen, ja, weil so, ja, wir merken uns natürlich bombastische Sachen im Positiven als Menschen, aber wir merken uns halt leider auch ganz gern so kleine negative Dinge, auch wenn es nicht wirklich schlimm war.
Absolut, aber bei dem Punkt ist vielleicht teilweise natürlich auch die gesetzliche Vorgabe, die Politik gefragt, weil die Unterschrift wird uns leider noch nicht ersetzt. Die muss ich irgendwo leisten, also das Thema digitaler Meldeschein, vor allem flächendeckend, wäre mal was auf der Agenda ganz oben stehen sollte.
Ja, also wie ist das aktuell? Das weiß ich zum Beispiel nicht genau, weil es ist ja teilweise möglich, aber geht das nach Bundesland oder überhaupt nach Gemeinde?
Im Föderalismus haben wir dann natürlich sehr viele Eigenheiten.
Ja.
Und es ist nicht flächendeckend gleich geregelt.
Mhm. Ja. Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema, ja. Aber da gleich auch die Frage an dich aus der Beratung quasi heraus, was sind denn so die größten Hürden, die du siehst, eben jetzt noch neben digitaler Meldeschein, heißt es Meldeschein, Gästeblatt?
Digitales Gästeblatt.
Gästeblatt,
ja.
Da wird es ja noch andere Dinge geben, die so Stolpersteine sind, ne?
Naja, ein großes Thema ist natürlich einmal generell, glaube ich, das Mindset, was die Digitalisierung wird oft ein bisschen, wird so blöd klingt, Digitalisierung ist überall seit Jahren im Gespräch.
Aber man schiebt es trotzdem.
Was ist Digitalisierung? Wo trifft es mich, wo nicht?
Ja.
Und eher dieses Mindset mal zu entwickeln, dass es mir nützen kann. Das ist, glaube ich, bei vielen immer noch das Thema, so, boah, das ist alles neu, da habe ich mal Angst vor Umstellung. Mhm. Das merkt man ganz oft, vor allem bei Mitarbeitern, die sehr lange schon im Betrieb sind. Entweder die Furcht vor dem Ersetztwerden. Mhm. Und da hast du aber dann natürlich automatisch ein Thema, wenn die Mitarbeiter gegen neue Technologien naja, sicher. Sind.
Dann, also da liegt sicher, ich sage jetzt einmal, am Betrieb, an den, am Chef etc., ja, die Leute abzuholen, weil in der Regel ist es ja so, dass man die Leute, oder so kenn's ich zum Beispiel von unseren Kunden, dass die sagen, ja, wir haben eh zu wenig Ressourcen, wir wollen die Leute halt anderweitig vernünftig so einsetzen. Ne?
Das muss man aber auch vermitteln. Es geht, genau. Ja, es geht ja, und das sagen wie auch immer, es geht ja nie darum, Mitarbeiter zu ersetzen, sondern es geht eher darum, mit die Arbeit effizienter zu gestalten und damit wieder mehr Zeit für den Gast zu haben.
Ja.
Und das ist...
Ja. Weil die Menschen sind ja wirklich für den Gast da. Ja.
So, wenn wir das vermitteln können, also, dann funktioniert es auch. Ich meine, natürlich gibt es ein paar Konzepte, aber die sind, die eh schon weit sind, die auf quasi fast auf alle Mitarbeiter verzichten. Klar. Das ist aber ganz anderes, das ist ja nicht die klassische.
Die fangen in der Regel auch nicht mit vielen Mitarbeitern
so
an.
So ist es. Ich wollte sagen, das sind ja von vornherein ganz andere Konzepte. Ja. Und die Serviceorientierung am Gast, die ist natürlich ein großes Asset, gerade in der österreichischen Ferienhotellerie, die wir nicht verlieren durch Digitalisierung. Und einerseits natürlich das Mitarbeiterthema und auf der anderen Seite ist schon noch das Know-how-Thema. Das fehlt teilweise einfach. Ich meine, es gibt Gott sei Dank viel gute Weiterbildung. Die nachwachsende Hoteliers-Generation, die ist da schon ganz anders behaftet. Die wachsen auch schon anders auf, Gott sei Dank. Und bei der bestehenden Systemlandschaft haben wir halt die dritte Hürde noch, dass oft einfach die Schnittstellen gar nicht möglich sind zu anderen Systemen oder viel Geld kosten oder lange dauern, bis was entwickelt wird. Wir haben gefühlt, jetzt übertreibe ich natürlich bewusst, aber gefühlt in jedem Tal in Österreich eine andere Hotelsoftware, andere Booking Engine im Vordergrund, ist anderen Channel Manager, bis zu Kassensystemen, Türschließsystemen. Es gibt einfach hunderte Einzelsparten. Der durchschnittliche Hotelier hat wahrscheinlich 8 bis 10 Systempartner und die müssen aber auch miteinander kommunizieren. Und auch ein Türschließsystem muss ja am Ende des Tages mit der Buchungsmaske, mit der Hotelsoftware, idealerweise vielleicht sogar mit der Gebäudetechnik, damit ein Zimmer schon auf eine gewisse Temperatur vorgeheizt werden kann. Das wäre ja alles
also
so.
Also das ist unser täglich so Brot. Ja. Das ist zum Beispiel deswegen so Schnittstellen programmieren wir dann tatsächlich selbst. Ja. Das ist was, weil wir irgendwann auch erkannt haben, okay, wenn man das quasi nicht für den Gast, Hotelier, für den Betreiber nicht in die Hand nehmen und da quasi gemeinsam vorgehen oder den Lead übernehmen, dann geht da halt nichts weiter, ja, verständlicherweise, weil ich verstehe das auch, dass der Hotelier einfach überfordert ist mit solchen Dingen, weil das ist ja nicht sein Business, ja, sein Business ist der Gast. Und ich glaube, wir haben auf dem Kongress, wo wir uns Anfang Februar auch getroffen haben, war ja auch ein Part mit so Automatisierungsthemen weg von der Rezeption, quasi von den unter Anführungszeichen einfachen Arbeiten, den Schlüssel zu übergeben, hin zum eben wieder für den Gast da sein, eher in Richtung weg von Rezeption hin zu Concierge. Ja, ne?
Genau. Mhm.
Das habe ich sehr schön gefunden.
Absolut, und darum soll es auch gehen. Ja. Und aber was technologisch möglich ist, die andere Seite, ist die eine Seite. Die andere Seite ist, was kann tatsächlich eingeführt werden. Ja. Da hapert es dann sehr oft tatsächlich wirklich an Hürden. Selbst wenn ihr sagt, ihr baut die Schnittstellen, braucht ihr natürlich den Partner auf der Gegenseite von der Technologie, die sich auch öffnen. Ich kenne sie auch von den Hotelsoftware, da gibt es natürlich, und da sind auch die neueren besser, die mit quasi Open APIs arbeiten, wo sich jeder andocken kann.
Ja, ja.
Und dann auch die etablierten halt alten Systeme, die Angst haben.
Die schon 10, 15 Jahre alt sind, teilweise.
Ja, die gar nichts freigeben wollen, weil sie vielleicht Angst haben, vor dem ersetzt werden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich. Oder eher einfach auch vom Mindset her, wie du vorher gesagt hast, einfach auch ein protektionistisches Denken.
Ja. Und auch dann viel Geld verlangen fürs Anschließen von neuen Systemen etc.
Also auch wir haben schon Projekte gehabt, die daran gescheitert sind, dass beim Gegenüber, sei es jetzt die Hotelsoftware oder was auch immer, einfach nicht möglich war, dort unser System anzuschließen. Ne? Oft nicht einmal, da ist es noch gar nicht um Geld gegangen, sondern es war oft, geht nicht, gibt's nicht. Machen wir nicht.
Dann kann die Technologie so gut sein, wie es will. Dann.
Das ist wahrscheinlich auf kurz oder lang auch eine aussterbende Spezies, weil irgendwann...
Mit derzeit noch einer großen Marktmacht, aber...
Ja, also ja, es ist eine Frage der Zeit, auch wenn sie wahrscheinlich noch lange ist, aber...
Aber wir blicken ja positiv in die Zukunft. Es tut sich viel, es wird sich weiterhin viel tun. Und
natürlich,
Und gerade auf dem Sektor muss man einfach am Ball bleiben und das...
Ja. Also das ist, ich bin selbst immer wieder verwundert und du weißt das natürlich viel besser als ich, wie viel sich in diesem Hospitality-Bereich tut, also ständig. Das ist ja Wahnsinn.
Absolut. Und gerade als Hotelier verliert man ein bisschen auch leicht den Überblick, weil ständig neue System- und Softwarepartner auch auf einen zukommen. Ja. Da gibt es eine neue Nische, dort gibt es wieder Entwicklung. Mhm. Wir haben das neue Update, die Zusatzleistung und was sollst du jetzt einsetzen? Und heißt das eine einsetzen, dass der andere es dann wieder ausschließt?
Ja, also es ist wirklich nicht einfach, ja. Mit einem Überfluss an Lösungen und Tools.
Und da sagen manche besser, gar nicht noch mehr Tools einsetzen, sondern bleiben wir bei der Serviceleistung, die wir gut kennen. Und
ja. Da hat dann, haben wir immer schon so gemacht, fast schon wieder seine Berechtigung.
manchmal tatsächlich, ja. Oft ist es ein Hindernis, aber manchmal hat es seine Berechtigung.
Ja, der schmale Grat macht es aus. Ne? Ja.
Absolut.
Super. Na gut. Ich sag vielen Dank fürs Kommen in der Sicherheitspodcast.
Danke fürs Kommen und für deine Expertise für Smart Hotel Key.
Und ja, wir werden sicher in unseren Podcast vice versa in den Shownotes dann unsere gegenseitigen Links verlinken, um es Link doppelt gesagt zu haben.
Genau, absolut.
Ist mir nichts Gescheites eingefallen.
Wir bleiben auf Sendung, wir verlinken uns und
genau.
Für alles Weitere.
Bis bald.
Bis bald.